dass wir heute weitermachen können, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Das gibt es ja auch nicht immer, aber das ist was, finde ich, gut. Wisst ihr denn noch, wo wir aufgehört haben letztes Mal? Also ich, was meinst du? Die Fessel, ja, Jesus löst die Fesseln. Aber da war noch ein bisschen mehr. Jesus hatte ja seine Prüfung, also die Prüfung in der Wüste, wo der Teufel ihn versuchen durfte, testen durfte, ob er wirklich unter dem Willen seines Vaters bleibt. Diese Prüfung hat er bestanden, 1a, 1+, die Engel dienten ihm und dann sehen wir, wie Jesus ja, fast wegläuft. Da gab es ein Problem, dass der Johannes verhaftet worden war. Und Jesus zieht sich zurück. Er geht weg von Nazareth, wo er gewohnt hatte 30 Jahre, und zieht um. Er geht nach Kapernaum. Und wie ein Licht in der Dunkelheit wohnt er dort. Und dann heißt es, von da an fing Jesus an zu verkündigen und zu sagen, was war seine Botschaft? Ihr müsst umdenken. Ihr müsst umdenken, denn das Königreich des Himmels ist gekommen. Königreich des Himmels, das ist das messianische Reich, haben wir gehört, wenn Gott regiert und nicht mehr das ganze Böse auf dieser Welt ist. Und da haben die immer drauf gewartet und die Propheten haben gesagt, das kommt und der König kommt und dann wird alles gut werden. Dann wird die Wüste keine Wüste mehr sein, es wird immer Frühling und Sommer sein, es gibt keinen Tod mehr, es gibt kein Leiden mehr, alles wird gut werden. Und Gott wird bei den Menschen wohnen, das Reich Gottes. Und Jesus sagt, jetzt ist es da und ihr müsst umdenken, also ihr müsst euch da, hier oben muss sich was verändern. Und dann haben wir gesehen, wie er so ein 4 Leute schon mal ruft und sagt, kommt hinter mich, den Simon Petrus, den Andreas, den Johannes und den Jakobus und sagt, hinter mich, los, kommt hinter mich, ich mache euch zu Menschenfischern. Und wie er dann durch das ganze Land zieht, durch ganz Galiläa und er lehrt in den Synagogen und predigt, also er verkündigt die gute Botschaft von dem Königreich des Himmels, eine gute Botschaft, das Königreich des Himmels. Und er heilte alle Menschen und dazu gehörte auch, dass er alle Fesseln löst. Das war das. So, und jetzt, heute sehen wir, was redet denn der Herr Jesus über dieses Königreich? Und wieso ist das eine gute Botschaft? Und wieso muss man da ein bisschen anders denken? Es ist nämlich nicht leicht, anders zu denken. Wenn man mal in einer Spur denkt und vielleicht schon alt geworden ist, denkt man immer in diese Richtung. Und Jesus sagt, nein, du musst jetzt mal anders denken. Sieh das mal von der anderen Perspektive, von Gottes Sicht. Oh, das ist eine schwere Übung. So, und jetzt lesen wir weiter. Also ich erzähle weiter, ich lese ja den Text nicht vor. Den rede ich immer deshalb, weil der Herr Jesus auch immer gesprochen hat. Und seine Jünger, die hatten keine Stifte und keine Zettel und keine Bücher, gar nichts. Die konnten ja mal, die meisten konnten gar nicht lesen und schreiben. Die waren ja gar nicht auf der Schule gewesen. Und die haben alles auswendig gelernt. Und Jesus hat so geredet, dass man das gleich lernen konnte. Hat es dann oft wiederholt und immer so kleine Bröckchen hat er ihnen gegeben. Und jetzt hören wir uns heute mal das erste Bröckchen an, was er da erzählt. Das sind nur 8 Sätze. Aber die sind wirklich der Hammer, sag ich euch. So, wie geht's weiter? Als Jesus die Menschenmengen sieht, da waren ja Mengen von Leuten, die waren ihm nachgefolgt. Nicht nur die Jünger, seine Schüler, Jünger heißt Schüler, sondern ganz viele Leute, weil Jesus ihnen so geholfen hat. Er hat sie befreit, er hat Fesseln gelöst, er hat sie heile gemacht, er hat ihnen einfach ein Stück schon mal gezeigt, so ein, jetzt könnt ihr schon mal schmecken, wie ist denn das Königreich Gottes? Es wird gut werden. Und da kamen die Leute in Scharen, die kamen von Jerusalem, von Judäa, die kamen von der Dekapolis, das war so außerhalb von Israel, die kamen von jenseits des Jordan, von überall. Und sie folgten ihm nach in großen Scharen. Da würde man ja sagen, ist ja toll, jetzt sind sie alle da. Und was macht Jesus? Als er die Menschenmengen sieht, da geht er hoch auf den Berg. Ja, da waren so Berge und er geht da rein in dieses Gebirge da, in die Berge. Die waren nicht riesig hoch, aber immerhin, vielleicht 100, 200 Meter. Ich war noch nie in Galiläa, wer schon mal da war, der kennt das. Ja, und was macht er dann? Dann setzt er sich dahin. Jetzt konnten die Leute ja gar nichts mehr hören. Die konnten ihn auch nicht mehr richtig sehen. Ja, normalerweise ist das ja so. Ihr kennt ja so ein Theater oder so ein römisches Amphitheater. Der Sprecher ist immer ganz unten und dann gibt es diese ganzen Ränge, wo die Leute drauf sitzen und dann können die gut hören, wenn der da unten spricht. So ist das doch. Und wenn Jesus doch gewollt hätte, dass die ihn alle hören können, dann hätte er eigentlich unten stehen müssen und die Leute gehen auf den Berg und hören von unten und können alles gut sehen und hören. Aber Jesus macht es ganz anders. Der geht auf den Berg rauf, mitten rein in den Berg, und dann setzt er sich hin. Und dann kommen seine Jünger zu ihm. Also die, die etwas hören wollten, die lernen wollten von ihm, die mussten jetzt nahe dahin kommen. Also es war nicht so, wie wenn ich jetzt hier oben stehe mit Mikrofon und allem und ihr könnt mich sehen. Nein, nein, er wäre in der Mitte, da hätte er sich hingesetzt. Und wer ihn hören wollte, und er hat ja nicht geschrien oder so, hat einfach geredet. So wie die Lehrer, ein Rabbi, ein Lehrer, wie er damals gesprochen hat. Die setzten sich hin und dann kamen die Jünger, die Schüler, und dann setzten sie sich um ihn herum und hörten zu. Und der Lehrer spricht. Und genau das macht Jesus. Die ihm wirklich nachfolgen wollten, die lernen wollten von ihm, die mussten nahe kommen. Seine Jünger kamen zu ihm. Und nur die konnten wirklich was hören. Die anderen, die da weit weg sind, haben gar nichts mehr mitgekriegt. Und gedacht, ach, der kommt bestimmt wieder irgendwann runter. Und dann geht es hier wieder weiter. Der kam ja auch wieder runter. Aber die Jünger, die lernen wollten, seine Schüler, die kamen zu ihm und die mussten gut hinhören. Und dann hören wir, Jesus öffnete seinen Mund und er lehrte sie und er sagt. Also dreimal dasselbe. Wir würden ja normal sagen, und dann fing er an zu reden, Punkt. Nein, nein, er öffnete seinen Mund. Er lehrte sie und er sagte dreimal dasselbe. Und das hat einen Grund, weil so beginnt man etwas zu sagen, wenn jetzt etwas ganz Wichtiges kommt. Das ist so eine feierliche Formel. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Jetzt kommt's. Und jetzt hören wir, was denn der Herr Jesus da für eine gute Botschaft verkündigt von dem Königreich des Himmels. Was ist denn da so gut? Und jetzt kommen 8 Sätze. Tack, 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 ganz kurz, aber das war eine gute Botschaft. Aber da musste man schon ein bisschen umdenken, das war so völlig anders. So ganz unnormal. Normalerweise, wenn ein König seine Herrschaft antritt, dann werden die neuen Gesetze rausgebracht. Und gute Botschaft damals, das ist ein Wort aus der römischen Welt, das gab es immer, wenn der neue Kaiser kam. Wenn der alte Kaiser, der ja, naja, war nicht so toll vielleicht, jetzt kommt der neue. Und alle freuten sich, oh, jetzt geht's, jetzt wird alles besser, der neue König kommt. Gute Botschaft, Evangelium nannte man das immer. Das war ein Wort, das kannten die alle. Die gute Botschaft, jetzt kommt das neue, die neue Herrschaft, jetzt geht's. Und dann wurden die neuen Gesetze rausgegeben. Das nennt man Verfassung. Also die Gesetze eines Landes sind die Verfassung. Deutschland hat auch eine Verfassung, das nennt man Grundgesetz. Ich habe das mal mitgebracht. So, das ist Grundgesetz. Da sind so 150 Gesetze drin. Und die regeln, wie das in der Bundesrepublik Deutschland zu laufen hat. Das sind die Gesetze, das Grundgesetz. Und da muss sich jeder dran halten. Und jetzt macht der Herr Jesus was Ähnliches. Jetzt wird er nämlich über etwas reden, wir nennen das die Bergpredigt, aber es ist eigentlich gar keine Predigt nur auf dem Berg. Nein, er spricht jetzt die Verfassung die Grundregeln von seinem Reich. Denn es geht ja um das Königreich des Himmels. Und er sagt, das ist eine gute Botschaft. Und jetzt kommen die Regeln, die Gesetze seines messianischen Reiches. Das ist der Sinn von dem, was wir Bergpredigt nennen. Es ist ein Gesetzestext, aber so ganz anders. Und noch etwas. Ein Gesetzestext, so eine Verfassung, da steht am Anfang eine sogenannte Präambel. Habt ihr das mal gehört? Nein. Also ich unterrichte ja Flüchtlinge, die müssen das lernen. Und die müssen eine Prüfung machen über die deutschen Gesetze, über die deutsche Verfassung, über die Grundrechte. Die müssen das wissen und die müssen auch wissen, wie der Staat funktioniert. Und ihr wisst das nicht? Habt ihr das noch nie gemacht, so einen Integrationskurs für Flüchtlinge? Gab es damals noch nicht, aber das wissen auch viele Hiesige, wissen das einfach nicht. Deshalb helfe ich euch jetzt. Vorne steht die Präambel, das Vorwort. Nennt man feierlich Präambel. Das ist so 2, 3, 4, 5, 6 Sätze oder auch 10 Sätze, die geben den Grundgedanken. Und die deutsche Verfassung, das heißt bei uns Grundgesetz, also die Regeln von unserem deutschen Staat, da steht in der Präambel, in dem Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und vor den Menschen. Also Bewusstsein, Verantwortung vor Gott und vor den Menschen und von dem Willen beseelt, also ja, Wille, Seele, von dem Willen beseelt, ein gleichberechtigtes Mitglied in der Europäischen Union zu sein, wollen wir dem Frieden in der Welt dienen. Das ist die Präambel. Und dann werden dann die Bundesländer aufgeführt und so weiter. Das ist das Vorwort vom deutschen Grundgesetz. In dem Bewusstsein, also gar kein Gesetz, Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und Menschen. Gut, ne? Als das damals gemacht wurde, da hatte man noch Gottesfurcht, weil alles hier in Deutschland kaputt war und man wusste, wir müssen irgendwie zurück zu Gott. Also Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und Menschen und von dem Willen beseelt, ein gleichberechtigtes Mitglied in der europäischen Gemeinschaft zu sein, wollen wir dem Frieden der Welt dienen. Also das sind solche Grundüberlegungen, Präambel. So, und genau das macht Jesus auch. So ähnlich. Das hat übrigens so ziemlich jede Verfassung. Und das Reich Gottes ist auch ein Herrschaftsbereich. Alle Reiche dieser Welt werden aufhören, lesen wir schon bei Daniel. Und dann kommt das Reich Gottes. Und da ist die Verfassung. Und hier ist die Präambel. Und dann fängt Jesus an. Glückselig. Oh, das ist schon mal gut. Das erste Wort. Glückselig. Kennt ihr das? Glückselig? Glückselig, was ist denn das? Na, das sind die Leute, die einen Sechser im Lotto haben. Glückselig, die eine 1 plus in der Deutscharbeit haben, da wo sie alle abgeschmiert sind, die Kollegen. Ne? Das sind die Glückseligen, die Gewinner, die am Ende ans Ziel kommen, die was ganz Tolles finden, glückselig. Und so haben auch die frommen Juden immer gesagt, glückselig, das sind die, die einmal im Königreich Gottes sitzen und essen werden mit Abraham, Isaak und die all diese Verheißungen und Segnungen Gottes empfangen. Glückselig. Und wenn Jesus jetzt so anfängt, glückselig, da gingen die Ohren, ja genau, da geht es jetzt ums Reich Gottes. Um die, die im Reich Gottes den Segen, den vollen Segen bekommen, die dabei sind, die dazugehören, die auf der Linie des Reiches Gottes sind. Glückselig. Und dann sagt Jesus was ganz Komisches. Die Armen im Geist. Gar kein richtiger Satz, den er da sagt. Glückselig, die Armen im Geist. Was ist das denn? Ist wie ein Widerspruch. Das ging den Leuten vielleicht ganz komisch durch. Was ist das denn, die Armen im Geist? Glückselig sind doch die, die ganz fromm sind, die Superfrommen, die Supergläubigen, die Supergelehrten, die alles richtig machen, die eine ganz tolle Performance, sagt man, also die ganz viel vorweisen können, was sie alles doch so im Glauben und im Herrn und oh, super. Und Jesus sagt, glückselig die Armen im Geist. Also nicht die Armen im Portemonnaie, die Armen im Geist. Na, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Botschaft? Das hängt von der Perspektive ab. Nämlich die Menschen, die immer meinen, sie hätten doch schon so viel vorzuweisen, die hätten doch schon so viel und wie der reiche Mann, von dem habt ihr mal gehört, nicht? So ein junger Mann, der sagte, ach Herr, ich möchte auch das ewige Leben. Was muss ich denn jetzt noch tun? Ich habe doch alles schon gemacht, hier die ganzen Gebote gehalten, ich bin doch eigentlich ganz gut. Was fehlt denn jetzt noch? Jetzt muss ich noch obendrauf noch was setzen. Und Jesus sagt, nee, gib mal alles weg, was du hast. Oh, Arme im Geist. Das sind die, die wie ein Bettler vor Gott stehen. Ist das jetzt eine gute Botschaft oder eine schlechte Botschaft? Wie nachdem, wie man das sieht. Wenn du dich als reich fühlst und denkst, ich habe ja schon alles und ist auch ziemlich gut und ich brauche jetzt nur noch so ein bisschen Hilfe vom Herrn und so und noch ein bisschen zusätzlich und dann geht alles klar. Und Jesus sagt, nee, ist andersrum. Dann wäre es eine schlechte Botschaft für dich. Aber wenn du sowieso schon weißt, ich bin doch vor Gott nur ein Bettler, bei mir läuft doch irgendwie alles schief. Und das läuft doch irgendwie nicht so. Und ich kann nicht so toll beten wie andere. Und ich weiß nicht so viel wie andere. Und ich habe auch gar keine Zeit, also viele Sachen zu machen für den Herrn, die ja angeblich so toll sind. Ich bin eigentlich ziemlich arm. Ich kann ja immer nur bitten, ach Herr, bitte, hilf mir, hilf mir. Aber da sagt Jesus, das ist die gute Botschaft. Denen gehört das Königreich des Himmels. Ach, die Armen im Geist. Für die ist das. Also nicht für die Starken im Geist. Da war einer, der hatte da gut zugehört. Der stand irgendwo ganz hinten, hat er sich versteckt, hinter den Büschen wahrscheinlich. Das war ein Aussätziger. Mit dem wollte ja keiner was zu tun haben. Aber als Jesus später, nachdem er diese Rede beendet hatte, vom Berg runtergeht, da kommt dieser Mann, der hatte so Tücher um sein Gesicht und um den Bart, und rief immer, unrein, unrein, unrein. Ja, der hatte gar nichts. Der durfte noch nicht mal da in die Kirche, also in die Synagoge. Der durfte noch nicht mal ins Dorf zu seiner Familie. Und alle dachten, Gott will den auf jeden Fall nicht haben. Der hat ja gar nichts. Und der kommt und er wirft sich vor Jesus nieder und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus nimmt ihn in den Arm. Sagt, ja, will ich. Das war so ein geistlich Armer. Und Jesus sagt, hey, das ist hier der Grundgedanke Nummer eins. Das Königreich des Himmels ist für die geistlich Armen. Und das ist eine gute Botschaft. Aber du musst umdenken. Du musst das ganz anders sehen, als du das vielleicht gelernt hast und als das in dieser Welt ständig gesagt wird. Jesus stellt die Dinge auf den Kopf. Und dann geht's weiter. Glückselig, und das sagt er jetzt achtmal hintereinander, das sagt er deshalb, damit man sich das gut merken kann. Tak, 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 achtmal. Das neunte Mal gehört nicht dazu, da sprechen wir später drüber. Achtmal. Glückselig, die Weinenden. Oh nein, schon wieder sowas. Glückselig, ja, das ist ja schön. Die Weinenden. Also das sind die, die mit Leiterfahrung zu tun haben. Die Loser. Da, wo man denkt, na, der ist ja nun nicht von Gott gesegnet. Die muss ja eine ganz schlimme Sünderin sein. Die weint ja ständig, die hat ja so viele Problems. Und immer geht irgendwas schief. Und gar nichts läuft so richtig glatt. Glückselig die Weinenden. Denn sie, genau die, sie werden getröstet werden. Und in der Bibel ist dieses Trösten immer so etwas wie, die werden total glücklich sein. Wann? Na, wenn das Reich Gottes in seiner vollen Herrlichkeit kommen wird. Jetzt gehörst du schon dazu, als geistlich Armer, indem du deine Hände zu Gott ausstreckst und Herr sagt, ich brauche dich. Ich brauche dich total, ich habe gar nichts. Denen gehört es schon, es ist ja schon da. Aber der Trost wird oft noch warten müssen. Hier und da gibt es schon jetzt Trost, aber den ganz großen Trost, wo es heißt, wir werden lachen und glücklich sein und noch nicht fassen, was wir sehen werden. Dieser Trost kommt noch. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und das ist das, was Jesus als Grundgedanken an den Anfang stellt. Glückselig die Weinenden. Sie werden getröstet werden. Ah, Herr, gute Nachricht, aber sehr herausfordernd zum Umdenken, denn diese Welt funktioniert ja nicht so. Da sagen wir doch glückselig die, die immer happy sind. Hat's denn Spaß gemacht? Ist denn alles okay? Hast du guten Erfolg und so? Und Jesus stellt's auf den Kopf. Und dann geht's weiter. Glückselig die Sanftmütigen. Nun, was ist sanftmütig? Sanftmütig, das ist jetzt nicht eine besondere Eigenschaft, so die ganz Netten und so, ja, die keinem was tun, sondern sanftmütig, das sind die, die keine Rechte haben, deren Rechte oft verletzt werden. Es ist ein Wort, das in der Regel für diese Unterdrückten gebraucht wird. Die Underdogs, würde man sagen. Die Parias, die, die zu den unteren Schichten gehören, die ihre Rechte nicht durchsetzen können, die ständig überfahren werden, die ständig ungerecht auch behandelt werden. Es gibt ja viele Gruppen auf dieser Welt. Frauen trifft sehr oft. Aber dann sind da auch viele andere Volksgruppen. Und jedes Volk hat so eine Skala von denen, die oben stehen und denen, die in der Mitte und die ganz unten. Das gibt es in jedem Volk. Und das ist, was Jesus sagt, das ist der glückselig, die da unten sind. Das sind die Sanftmütigen. Das sind die, die ihre Rechte nicht durchsetzen können. Oder auch die, die vielleicht darauf verzichten, mit Hauen, Stechen und Beißen und Treten ihre Rechte ständig durchzusetzen. So Menschen gibt es ja auch, ne? Die immer auf ihr Recht pochen, die immer Recht haben wollen. Meine Rechte. Setz deine Rechte durch. Das brauchst du dir nicht gefallen lassen. Und Jesus sagt, glückselig die Sanftmütigen. Denn sie, was wird passieren? Und da macht er wieder so ein Versprechen. Wunderbares Versprechen, gute Nachricht. Sie werden die Erde besitzen. Ach, jetzt besitzen die Sanftmütigen nämlich in der Regel nichts, weil da die großen Leute kommen, ihnen immer alles wegnehmen und sie immer übervorteilen und über den Tisch ziehen und reinlegen. Und die besitzen hier immer alles. Ja, da gibt es den Großgrundbesitzer, der hat dann 1500 Hektar und der kleine Bauer, dem haben sie das alles weggenommen und der versucht da irgendwo seine paar Kartoffeln irgendwo durchzukriegen. So läuft das auf dieser Welt. Überall. Glückselig die Sanftmütigen. Sie werden die Erde besitzen. Denen gibt Gott diese Erde. Toll, ne? Aber es ist schlechte Nachricht für die, die immer auf ihrem Recht pochen und es biegen und brechen, auch auf Kosten anderer durchsetzen. Glückselig, die da hungern und dürsten. Oder schon wieder sowas. Glückselig ist schön, aber dann hungern und dürsten. Also Hunger ist nicht schön. Ne? Wenn du Hunger hast, dann möchtest du aber ganz schnell nach Hause und essen. Dann wirst du unruhig und auch die Erwachsenen, die mögen gar keinen Hunger und Durst ist noch viel schlimmer. Hunger und Durst, wonach? Nach der Gerechtigkeit. Was ist das? Das muss man vom Hebräischen her verstehen und nicht vom griechischen Denken. Im griechischen Denken, von dem wir geprägt sind, ist immer Gerechtigkeit, alles richtig machen. Nein, das ist nicht das, was gemeint ist. Gerechtigkeit bei den Hebräern, da geht es um einen Beziehungsaspekt. Gott ist gerecht, weil er zu seiner Beziehung steht. die Beziehung zu seinem Volk. Ich stehe dazu. Ich bleibe treu, ich bleibe dran. Ich tue meinen Teil. Einer, der gerecht lebt, ist der, der in der rechten Beziehung zu Gott lebt und in der rechten Beziehung zu Menschen. Gerechtigkeit, ein Beziehungsaspekt. Hunger und Durst nach dieser Beziehung nach Gott. Wir haben da einiges heute Morgen gelesen. Der Thomas hat uns da reingeführt schon. Ja, tief in mir die Sehnsucht nach dir, Herr, stille diese Sinn. Das ist das, was Jesus meint. Die sind glückselig, die diese Sehnsucht nach Gott haben. Und eine Sehnsucht haben, dass doch die Beziehungen gut werden. Die daran leiden, weil da so viel im Argen ist. Und da ist so viel im Argen. Hunger und Durst, ach Herr, stille diese Sehnsucht, fache diese Flamme an. Gib mir mehr davon. Das ist eine Sehnsucht nach Beziehung zu Gott, Beziehung zu Menschen, nach guter Beziehung, nach echter, nach wahrer Beziehung, nach ungetrübter Beziehung. Und da sagt Jesus, das sind die Glückseligen. Warum? Sie werden satt werden. Herr, sättige mich frühe mit deinem Bild. Lass mich satt werden an der Gemeinschaft mit dir. Das, was uns wirklich satt macht, wisst ihr, das ist eine tiefe Beziehung zu Gott und eine tiefe, wirkliche Beziehung zu Menschen. Das macht satt. Nicht ein gutes Essen. Ja, das ist auch gut, gutes Essen, aber es macht nicht wirklich auf Dauer satt. Und Jesus verspricht, ihr werdet satt werden. Aber hast du diesen Hunger? Hast du diesen Durst? Glückselig sind die, die es haben. Das ist ein Geschenk. Glückselig sind die, und dann sagt er dieses Wort, die Mitleid haben. Viele Übersetzungen sagen barmherzig, aber das ist ein bisschen, führt in eine andere Richtung. Es geht um Mitleid. Die, die Mitleid haben, die also andere in Not sehen, die Not anderer Geschöpfe, Menschen, es können auch Tiere sein, und die mitleiden, denen das zu Herzen geht. Tja, denk mal an den Jona. Das war ja so ein Prophet Gottes, der hat ja viel erlebt. Ne? Sogar einmal hinab ins Totenreich im Magen des Fisches, ja, und dann wieder rauf. Und Gott hat ihn gerettet. Und jetzt sitzt er da in seiner kleinen Hütte, unter diesem Rizinus, das kennt ihr aus der Kinderstunde, und er wartet, oh, wollen wir doch mal sehen, wie Gott diese große Stadt jetzt hier in Schutt und Asche lebt. Ja, diese Ungerechten, diese Heiden und diese Verbrecher und diese Kakerlaken, die müssen jetzt mal ordentlich ausgerupft werden. Und dann wartet er und dann lässt Gott mal dieses Bäumchen da vertrocknen, da kommt dieser Wurm, und zerstört diesen Baum, jetzt sitzt er in der Sonne und er schwitzt und er sagt, oh, ich möchte sterben. Und dann sagt Gott, jetzt pass mal auf, dir tut das leid, dass du hier nicht mehr im Schatten sitzen kannst. Und diese ganzen Leute und allein 100.000 Kinder und die ganzen Tiere, das sollte mir nicht leid tun? Hey, denk mal nach. Glückselig sind die, da Mitleid haben. Das ist eine Eigenschaft, das ist eine Einstellung, das ist eine Charakterart, das ist eine Herzenshaltung. Denn sie werden Mitleid empfangen. Wir brauchen das Mitleid Gottes. Wenn Gott nicht Mitleid hätte mit uns Losern, ja, was wäre denn dann? Gar nicht mehr. Glückselig, die diese innere Haltung haben, Mitleid. Und dann geht es weiter. Und glückselig sind die Reinen im Herzen. Reinen im Herzen. Was ist das denn? Ist das, dass da gar keine bösen Gedanken drin sind? Oder mal schlechte Gedanken? All sowas, ich glaube, das meint wohl Jesus nicht, denn da sind wir ja voll davon. Ich denke mal an den David. Schaut mal, David war ja so ein Mann Gottes, gerufen als König. Und dann hat er ja so daneben gelegen. Er hatte ja einem anderen Mann die Frau weggenommen. Böse. Und dann hat er den Mann noch umbringen lassen. Wow. Und dann hat er dann alles vertuschen wollen. Also das waren ja wohl wirklich keine guten Sachen. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und sagt, pass mal auf, du bist der Mann, du hast das getan. Und was macht David? Er bricht zusammen, der geht auf seine Knie und sagt, ja, hast recht. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Dieser Mann hatte deshalb ein reines Herz, nicht weil da nie irgendwie was Böses drin war, sondern weil er bereit war, weder Gott noch den Menschen noch sich selbst irgendetwas vorzumachen. Das ist ein reines Herz. Und das ist das, was Gott sucht. Er sucht nicht den perfekten Menschen, nein. Den, der keine Fehler macht, der alle tolle Leistungen bringt und jetzt nur noch ein bisschen mehr von Gott braucht. Nein, es sind die geistlichen Armen, die Armen im Geist. Es sind die Weinenden, die auch mal weinen können über ihr eigenes Versagen und über ihren eigenen Zustand, die sich nicht ständig auf die Schulter klopfen müssen und sagen, es geht schon alles gut, es wird schon passen. Ja, Gott wird schon mit mir sein. Die nicht anderen immer versuchen, irgendwas vorzumachen. Aber am schlimmsten ist es, dass wir uns selber ja immer was vormachen. Und dann noch versuchen, Gott was vorzumachen. Nein, Gott sucht Leute mit einem reinen Herzen. Glückselig sind sie. Ehrlichkeit, Ehrlichkeit ganz tief drin. Bei wem wohnt Gott? Bei denen, die zerbrochenen und demütigen Geistes wohnen, haben wir heute Morgen gehört. Bei denen wohnt er. Ja, aber da kann man auch mal weinen. Aber da muss man ehrlich sein. Ach ja, ja, stimmt. Ich sehe es, ich verstehe es jetzt. Aber oft ist es doch so, wenn da irgendwas der Herr uns vielleicht zeigen möchte oder andere, dann verteidigen wir uns sofort und versuchen, das Ding zuzudecken. Das soll nur keiner sehen. Und dann betrügen wir uns selber. Und Gott sagt, Jesus sagt, hier, das ist meine Präambel, das steht am Anfang. Glückselig, also die auf meiner Seite, die zu meinem Reich gehören, die Armen im Geist. Entschuldigung, die Reinen im Herzen. Und was verspricht er ihnen? Welchen Segen sollen sie erhalten? Sie sollen und werden Gott schauen. Wunderbar. Herr, wann werde ich kommen, dass ich dein Angesicht schaue? Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man immer zu mir sagt, wo ist denn jetzt dein Gott? Herr, wann werde ich kommen, dein Angesicht schauen? Ja, der Tag wird kommen. Sehnsucht nach Gott, Hunger und Durst, ehrliches Herzen, sie werden Gott schauen. Und dann das Letzte oder Vorletzte, was er sagt, glückselig, das ist das 7. Mal, glückselig. Na wer? Die Friedensstifter. Friedenstifter. Das sind Menschen, die ein großes Anliegen haben, Frieden. Frieden mit Gott. Frieden mit den Menschen. Frieden unter den Menschen. Ja, steht sogar in der Präambel des Bundesrepublik Deutschland, nicht? Dem Frieden in der Welt zu dienen. Das ist ja nicht schlecht, das ist gut, weil das auch Gottes Wesen ist. Denn die, die dieses Anliegen haben, dass Frieden ist, dass es gut ist, dass die Waffen schweigen, die entsprechend beten, die entsprechend sich einsetzen, die entsprechendes Anliegen und Verlangen haben, die Mitleid haben. Das gehört ja alles dazu. Die, genau die und nur die, werden Gottes Kinder genannt werden. Eigentlich Gottes Söhne steht da, aber das bedeutet Gottes Kinder. Söhne, das müssen ja nicht nur die Männer sein, das wird umfassend gebraucht. Die werden Gottes Kinder sein. Warum denn? Weil ihr Vater ein Gott des Friedens ist. Und schaut mal, manchmal sind wir ja so verrückt und wir denken, wir wären ganz besonders fromm, wenn wir mit allen möglichen Leuten im Clinch liegen. und der ist nicht gerettet und der gehört nicht dazu und der ist nicht richtig und der nicht und nur hier und. Glückselig die Friedensstifter. Sie werden Gottes Kinder genannt werden. Also, wenn das keine gute Botschaft ist, aber ihr merkt, da muss ich aber umdenken. Das habe ich irgendwie anders im Gefühl oder im Kopf vielleicht. Das wird oft ganz anders dargestellt. Ja, weil diese Welt völlig anders funktioniert. Wer ist denn in dieser Welt auf der Gewinnerseite? Na, der die Sechser im Lotto hat, der die Kohle hat, der ganz viel hat, der richtig viel vorweisen kann. Gesund, stark, sieht gut aus. Kommt gut an. 1000 Likes auf Instagram oder keine Ahnung, wie das läuft. Aber ja, das sind die Gewinner. Ich sage, nein, genau anders. Die Weinenden, nein, die immer lachen, das sind die Gewinner. Das ist ein völliger Widerspruch. Hunger und Durst, nein, 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 nein. Man muss satt sein, man muss sich selbst gut fühlen, man muss sich selbst verwirklichen, man muss durchkommen, man muss seine Rechte durchsetzen. Friedensstifter? Nein. Erfolg muss man haben und zeigen, wer man ist. Und wer am meisten tricksen kann und die Sache so darstellt, dass er am besten, der ist auf der Gewinnerseite. Und Jesus stellt es auf den Kopf. Das ist seine gute Botschaft und es ist auch gleichzeitig, dass wir jetzt verstehen, ihr müsst umdenken. Bei mir läuft es anders. Aber das ist eine gute Botschaft, Gott sei Dank. Aber er sagt, und das ist das Achte, und das gehört dazu, glückselig, die verfolgt werden. Ja, das ist schon wieder so was Blödes, ne? Glückselig, die verfolgt werden, warum? Na, wegen der Gerechtigkeit. Ah, das ist der Grund. Gerechtigkeit, wir erinnern uns, das ist doch ein Beziehungsaspekt. Ne? Glückselig die in Schwierigkeiten kommen, in Probleme kommen, wegen ihrer Beziehung zu Gott, wegen ihrer Art der Beziehung zu den Menschen. Wenn du nämlich so lebst, wie Jesus das sagt, sanftmütig, Mitleid, Friedensstifter, Sehnsucht nach Gott, ehrlich, ehrlich von Herzen, dann wirst du über kurz oder lang Schwierigkeiten in dieser Welt haben. Du wirst nicht zu den großen Machern zählen. Irgendwo wirst du Probleme kriegen. Das kann mal viel, mal wenig sein. Verfolgung muss nicht unbedingt heißen, dass jemand hinter dir herläuft mit der Kalaschnikow oder dich ins Gefängnis steckt. Verfolgung kann viele Aspekte haben. Aber eins wird klar, du gehörst so, wie du bist, nicht in diese Welt. Da kriegst du Schwierigkeiten, da eckst du an. Da kommst du in Probleme, da stehst du in einem Widerspruch. Und deshalb, wer die ersten 7 Seligpreisungen in seinem Charakter verwirklicht und in sich hält, der wird irgendwo in dieser Welt mit Problemen zu tun haben. Genau deshalb, wegen dieser Gerechtigkeit, wegen seiner Gottesbeziehung, wegen seiner Beziehung zu den Menschen. Du wirst anecken. Und da, meine Lieben, ecken wir auch an. Denn das möchten wir eigentlich nicht. Das ist so eine bittere Pille. Aber Jesus sagt noch einmal, denen gehört das Königreich des Himmels. Und das ist so, also am ersten Satz sagte er, denen gehört das Königreich im Himmel. Jetzt im letzten sagt er, denen gehört das Königreich im Himmel. Es ist wie eine Klammer. Und da drin hat er diese anderen 6 Seligpreisungen. Das gehört zusammen. Königreich des Himmels ist ein Reich nicht von dieser Welt. Und du kannst nicht das Reich dieser Welt lieben und gleichzeitig das Königreich Gottes. Das geht nicht. Ja, warum ist denn Jesus umgebracht worden? Warum hat man ihn denn so verfolgt? Auf der einen Seite gingen sie ihm alle nach. Ja, das war ja super mit ihm. Aber sie merkten sehr schnell, der ist keiner von uns, der ist anders. Und er stellt die Dinge auf den Kopf. Und genau das wollen wir nicht. Und da sagt Jesus, ja, du kannst nur zu einem Reich gehören. Glückselig, die Verfolgten wegen Gerechtigkeit. Denn es ist ein Zeichen davon, zu wem du eigentlich gehörst. Wenn alle immer nur toll von dir reden und du immer der Superheld bist und so, stimmt da irgendwas nicht. Und du kommst überall an, egal wo du bist. Und du kannst dich überall toll verkaufen. Glaube, da stimmt was nicht. Aber das musst du selber wissen. Wenn du ein ehrliches Herz hast, wird Gott dir zeigen. Nun, das, was Jesus uns hier sagt, sind jetzt keine Verhaltensregeln. Tu das, tu das, tu das. Du musst das so machen und so und so. Also Gesetz Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein, es ist wie eine Präambel. Das ist ein Grundgedanke. Das musst du mal verstanden haben. Bei Gott tickt es anders. Er stellt die Dinge auf den Kopf. Was bei den Menschen hoch ist, ist vor Gott ein Greuel, sagt Paulus. Und da kommt dieser Widerspruch her. Und da kommt die ganze Spannung. Und deshalb fällt uns auch die Bergpredigt und auch diese Seligpreisung schwer. Auf der einen Seite, ja, toll, aber nee, das geht uns als Menschen sowas von gegen den Strich. Ja, aber Jesus sucht solche Leute und sagt, die mit dieser Eigenschaft, mit dieser Charakterhaltung, mit dieser Herzenseinstellung, die möchte ich haben und die sollen mir nachfolgen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Aber stellt euch mal ein Reich vor, das Reich Gottes, wenn es solche Menschen sind. Ist doch toll, oder? Ja? Mit so Menschen möchte ich auch leben. Ja. Ja, so ist das bei dem Herrn. Ich empfehle, diese 8 Seligpreisungen mal auswendig zu lernen. Ich habe euch den Text, so wie ich ihn jetzt mal von der mündlichen Rede übersetzt habe, weil Jesus hat ja mündlich gesprochen, hat ja keinen flüssigen Text gemacht, habe euch den mal in die Gruppe gestellt, die Männer- und Frauengruppe, da könnt ihr das lesen. Es ist vielleicht eine Hilfe, diese Dinge im Hinterkopf zu haben, im Herzen. Jesus hat seinen Jüngern das ja auch nicht schriftlich gegeben, sondern die haben das gelernt. Und er spricht das so, dass man das sehr schnell intus haben kann. Damals konnten die sowieso so ganz schnell auswendig lernen. Die haben sich da viel leichter getan als wir. Aber es ist vielleicht eine ganz gute Sache, und dann manchmal auch daran zu denken. Und Gott wird uns erinnern. Also, wenn du viel weinen musst, weil so viel schief läuft, denk nicht, dass Gott dich verstoßen hat und dass irgendwas schief läuft. Oder wenn du immer wieder mal aneckst, weil du einfach ein ehrlicher Knochen bist, wenn du einfach ehrlich bist und die Sachen auch mal sagst, ansprichst. Es gehört dazu. Wenn du Sehnsucht nach Gott hast, freu dich. Wenn du Mitleid empfinden kannst, freu dich. Diese Dinge, wenn sie von einer grundsätzlichen Anlage da sind, qualifizieren Menschen für das Reich Gottes. Und es ist gleichzeitig eine Wegweisung, in dieser Richtung geht es. Deshalb, das ist die Präambel, das ist die Vorrede, das ist der Grundgedanke. Versuchen wir es zu packen, bitten wir den Herrn, Herr, du musst mir helfen. Das geht bei mir hier rein, da raus und irgendwie ist das schwierig. Hilf mir, ich bin ein Bettler. Hilf mir zu verstehen. Hilf mir zu leben. Ich möchte dir gefallen. Amen.